Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe noch ein bisschen Gänsehaut von diesem schönen Lied. Hat mich fasziniert. Besonders fasziniert hat mich Christina. Es war ein russisches Lied, habt ihr es gehört? Ja? Ich weiß nicht, sie hat es so gesungen, als ob es ihre Muttersprache wäre. In so einem Selbstbewusstsein, es war sehr, sehr faszinierend. Ein Chor kann auch so viel zusammenbringen. Jung und alt, unterschiedliche Nationalitäten. Schön, oder? Hat mir Freude gemacht. Ich möchte, bevor ich mit der Predigt anfange, eine Kindergeschichte erzählen. Ich habe eine Kindergeschichte und ich habe auch gesehen, dass Kinder da sind. Ein Sam ist da und hier sind auch noch einige da. Kommt nach vorne, ich habe euch was mitgebracht sogar. Ich möchte euch was erzählen. Ich habe euch heute was mitgebracht. Mal gucken, aus was ich das habe. Und zwar ist es das hier. Geld, ne? Geld ist schon wichtig, oder? Habt ihr Geld? Habt ihr auch mal Geld so? Es gibt ja Leute, die haben ganz viel Geld, ne? Manche Leute sagen, sie sind reich. Was denkt ihr, was bedeutet es, reich zu sein? Wann ist jemand reich? Ja, meldet euch und dann gebe ich euch das Mikrofon, damit ich das immer sagen kann.
Die Leute können bei Einkaufen kaufen was.
Ja, das sind die Reichen, die können viel, viel kaufen dann, ne? Was willst
du sagen? Reich sind die, die viel Geld haben.
Ja, die ganz viel Geld haben, richtig.
Manchmal nennt man sie auch Millionär.
Ja, Millionär oder Milliardär oder da gibt es so viele Begriffe, weil die haben so viel Geld, das können die gar nicht mehr zählen, ne?
Auch Lampenlau kaufen.
Ja, die können alles Mögliche kaufen. Wenn die Leute richtig reich sind, dann denken die gar nicht, darf man sich das kaufen oder nicht. Die haben ja das Geld dafür, ne? Ja. Und ich habe auch mal gedacht, dass ich reich bin. Wisst ihr was? Da war ich 8 Jahre. Wer ist denn von euch 8 Jahre? Du bist 8 Jahre. Ja, so alt wie du war ich dann. Dann saß ich am Gottesdienst und ich hatte nämlich nicht so viel, ich hatte noch ein bisschen mehr, 2 Euro. Ihr wisst ja, wie 2 Euro ausschaut, ja? Stellt euch einfach vor, das sind jetzt 2 Euro. Es leider keins dabei gab. Da hatte ich diese 2 Euro und dann saß ich hier so ganz vorne. Nicht in dieser Gemeinde, in einer anderen, aber die Gemeinden sind alle fast gleich aufgebaut, ja? Und dann saß ich hier so vorne und habe mir überlegt, was kann ich mir von 2 Euro alles kaufen? Wenn ihr 2 Euro hättet, was würdet ihr davon kaufen? Habt ihr eine Idee?
Ein Überraschungsei.
Oh, da kann man bestimmt auch 2 von kaufen, ne?
Die Menschen können auch Tomaten kaufen.
Ja, würdest du Tomaten kaufen von den 2 Euro? Ja? Okay.
Ich hätte mir Bonbons gekauft.
Bonbons, das hatte ich mir damals auch überlegt, Bonbons zu kaufen. Ich hatte mir auch überlegt, ein Eis zu kaufen oder 2. Weil da kann man ja 2 Kugeln kaufen. Und dann saß ich da und habe gedacht, was überlege ich, was kaufe ich, ja? Auch 3 Kugeln kaufen. Ja, aber nicht von 2 Euro. Aber, weißt du was, dann saß ich da neben einem etwas Erwachsenen, so alt, so wie ich jetzt bin ungefähr, ja? Und dann sagte der, ja, womit spielst du denn da? Und ich sagte, ja, ich habe hier 2 Euro und ich überlege schon, was ich davon kaufen kann. Und hat er mir gesagt, weißt du was? Gleich ist Gabensammlung. Und der liebe Gott hat so viel für dich gegeben, vielleicht kannst du ihm auch alles zurückgeben. Vielleicht kannst du ihm die 2 Euro da in den Gabensack reinlegen. Und dann habe ich überlegt, oh, ich will aber die 2 Euro, ich will davon doch Eis kaufen und nicht das da reinlegen, ne? Und dann habe ich mir überlegt, soll ich es machen oder soll ich nicht? Und dann kam das schon. Ihr wisst ja, wie das hier ausschaut mit diesen langen Stäben, ne? Da vorne. Genau, und dann wird das immer so hergebracht und das kam dann immer näher und näher zu mir und ich habe das angeschaut und das kam immer näher und ich habe es angeschaut und dann kam es auf einmal zu mir und ich habe es reingelegt. Und schwupps waren die 2 Euro weg. Nicht mehr da. Das bedeutete auch, ich kann mir nichts mehr kaufen. Die waren ganz weg. Aber wisst ihr was? Ich habe mich, eigentlich war ich nicht traurig. Eigentlich habe ich mich gut gefühlt. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich mich jetzt anders fühlen oder vielleicht würdet ihr euch anders fühlen, aber ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt. Aber ich war doch ein bisschen traurig, dass die 2 Euro weg sind. Und dann, nach dem Gottesdienst, wisst ihr, was dann passiert ist? Das glaubt ihr gar nicht. Da ist ein etwas älterer Opa zu mir gekommen. Ich wusste nicht, wie er heißt. Gibt es ja manchmal, ne? Dass man im Gottesdienst so Leute, alte Menschen kennt. Die sieht man immer im Gottesdienst, aber man weiß vielleicht gar nicht, wie sie heißen. Und der kam dann zu mir und gesagt, Paul, hallo. Der hat noch nie mit mir gesprochen, aber der kannte meinen Namen. Und gesagt, Paul, hallo, weißt du was? Du hast ja letzte Woche Geburtstag gehabt. Gesagt, doch, ich hatte Geburtstag, damals hatte ich da letzte Woche Geburtstag gehabt. Und wisst ihr was? Hat er gesagt, ich muss dir was schenken. Weißt du, was der gemacht hat? Er hat, ich gebe dir was. Das hier gebe ich dir. Boah, 5 Euro, das waren damals noch, ja. Kennt ihr vielleicht nicht mehr, 10 Mark waren das damals noch. So viel, viel mehr als 2 Euro hat er mir geschenkt. Und der hat mir aber danach nie wieder was geschenkt oder sowas, aber der hat mir dann, an diesem Tag, hat er mir das gegeben. Und er hat gesagt, Paul, wenn du Geburtstag hast, gebe ich dir das. Ich weiß nicht warum, aber ich gebe dir das. Warte, ich rede noch zu Ende und dann kannst du was sagen, ja? Okay? Und dann habe ich das bekommen. Meint ihr, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das glaubt, aber ich glaube, dass der liebe Gott mir da was zeigen wollte. Der hat es geholfen. Ja, ich habe ihm auch Danke gesagt. Das war sehr wichtig, ja. Wisst ihr was? Ich glaube, dass der liebe Gott gesehen hat, dass ich diese 2 Euro, alles, was ich hatte, da reingelegt habe. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat gesagt, ich schenke dem Paul noch viel mehr. Und da hat er mir das hier geschenkt. Durch diesen Opa. Und ich glaube, wisst ihr, was ich daraus gelernt habe? Wenn wir den lieben Gott so sehr lieb haben, dass wir bereit sind, alles für ihn zu geben, wisst ihr, was der dann macht, der liebe Gott? Der gibt dann noch viel mehr, als wir erwarten. Aus 2 Euro können 5 Euro werden. Probiert das mal aus. Vielleicht nicht mit Geld oder mit anderen Sachen. Der liebe Gott, der kann euch viel mehr schenken, als ihr jetzt schon habt. Okay? So, was wolltest du noch sagen?
Du kannst auch noch viel Sorten kriegen.
Was, Tomaten?
Nein! Viel Sorten Eis!
Ja, das stimmt. Aber vergesst nicht, dass wenn ihr bereit seid, für den lieben Gott viel, viel zu geben, oder vielleicht auch alles, ja, dann gibt er euch viel mehr. Viel mehr, als ihr glaubt. Vergesst das nicht. So, das war meine Geschichte.
Mir kauft die Mutter
Eis. Jetzt könnt ihr wieder auf die Plätze gehen. Wie gesagt, das war keine Geschichte, das war eine Wahrheit. Das ist ja auch eine Wahrheit. Es ist richtig. Liebe Gemeinde, ich möchte mit euch heute das Wort Gottes studieren. Und ich möchte, dass wir dieses Buch in unserer Hand haben. Ich glaube, dass ihr hingekommen seid, weil ihr Segen empfangen wollt von dem Wort Gottes. Und das kann nur funktionieren, wenn wir dieses Wort auch wirklich benutzen heute. Es liegt an euch, ob ihr heute erfüllt rausgehen möchtet oder nicht. Und dazu brauchen wir das hier. Also wer seine Bibel dabei hat, packt sie aus und nimmt sie schon mal in die Hand, legt sie bereit. Wir werden heute dieses Buch benutzen. Ich möchte heute über Versuchungen sprechen. Und wenn ich über Versuchungen spreche, dann ist man so oft, neigt man oft dazu, auch gleich an Sünden zu denken. Und man denkt dann vielleicht nicht so oft an die eigenen Sünden oder Versuchungen, sondern die anderen, die man vielleicht mal irgendwo mitbekommen hat. Aber wenn ich heute über die Versuchungen spreche, dann möchte ich nicht, dass unsere Gedanken an irgendwelche anderen Personen schweifen oder an irgendwelche anderen Personen denken, sondern dass wir da diese Sachen, die ich heute sage, auf uns anwenden und auf uns schauen. Versuchung ist heutzutage ja eigentlich etwas, was uns jeden betrifft. Jeder hat damit zu kämpfen. Egal wie reich, wie arm, wie klug oder wie nicht klug er ist, wie klein oder wie groß er ist, jeder hatte schon einmal mit Versuchungen zu kämpfen. Weil diese Welt einfach sehr viele Versuchungen anbietet und weil wir eben in einer sündigen Welt leben. Und es gibt unterschiedliche Ansätze, wie unsere Welt heutzutage versucht, mit diesen Versuchungen umzugehen. Ich habe ein paar Zitate zusammengestellt, kurze Sätze von bekannten Leuten, die so ein bisschen die Meinung widerspiegeln, die heute auf der Welt sind. Zum Beispiel gibt es einen, den Oscar Wilde, einen Schriftsteller, der sagt: Allen, wirklich allem kann ich widerstehen, außer der Versuchung. Oder er sagt auch: Versuchung sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wiederkommen. Da braucht er keine Angst haben. Ich glaube, Versuchungen, die Erfahrung kennen wir, die kommen immer und immer wieder. Ein anderer sagt: Manch einer, der vor einer Versuchung flieht, hofft doch heimlich, dass sie wiederkommt. Solche Menschen gibt es auch, die auch wieder daran denken: Ich habe zwar jetzt diesmal die Versuchung überwunden, aber eigentlich hätte ich es doch gern gemacht. Ein Theologe und Schriftsteller, der Ernst Hauschka, sagt: Versuchungen sind wie eine Stechmückenplage. Während man eine erschlagen hat, kommen 1000 andere. Also ihr seht die Unterschiede, die auch da sind. Ja? Manche sagen: Okay, ich lasse es einfach und man sollte denen nachgeben. Und andere versuchen dagegen irgendwie anzukämpfen, aber sehen die Fülle dieser Versuchungen. Und heutzutage auch für unsere Jugendlichen ein Name, den wir kennen, die Madonna. Die Musikerin sagt: Eine Versuchung ist dazu da, dass man ihr nachgibt. Ganz simpel. Keine Anfechtung, kein Kampf. Versuchung kommt, ich gebe nach. Das sind die Ansichten in unserer heutigen Gesellschaft. Und ich weiß nicht, wo ihr euch wiederfindet. In welchen Ansichten. Vielleicht auch in keiner, ich weiß es nicht. Aber ich möchte mit euch heute zusammen über diese Versuchungen sprechen, in Hinblick auf Lukas Kapitel 4. Schlag mit mir dieses Kapitel auf. In Lukas Kapitel 4 geht es darum, dass Satan mit Jesus in der Wüste kämpft und ihn versucht. Und ich glaube, Satan hat auf diesen Moment nur gewartet. Wir wissen, dass Jesus getauft wurde und durch seine Taufe in seinen Dienst auf dieser Erde wirklich eingesetzt wurde. Und das war das Erste, was er nach seiner Taufe getan hat. Er ist in die Wüste gegangen und dort begegnet er Satan, der ihn versucht. Und ich weiß nicht, ob man das machen darf, aber ich stelle mir so ein bisschen mal mich in die Situation Satans. Wenn ich wüsste, ich hätte nun die einzigartige Möglichkeit, nur Jesus und ich, die Möglichkeit, ihn zu Fall zu bringen, Jesus Christus zu Fall zu bringen, durch meine Versuchungen, dann würde ich nicht irgendwelche Versuchungen wählen, sondern mir genau überlegen, wie ich vorgehe. Und ich glaube, dass Satan das auch getan hat. Satan wusste, dass durch diese Möglichkeit, wenn er ihn zu Fall kriegt, die Herrschaft der Erde oder die Herrschaft allgemein vielleicht ihm gehören könnte. Und so glaube ich, dass Satan diese Versuchung, die wir dann in Lukas Kapitel 4 lesen, dass das Versuchungen sind, die nicht nur einfach ausgedacht sind, gerade wie es ihm eingefallen ist, sondern sehr klar durchdacht sind. Vielleicht sind es gerade die drei edelsten Versuchungen, die man sich vorstellen kann. Er musste sich richtig überlegen: Ja, ich kämpfe hier gegen den Sohn Gottes. Da kann ich nicht irgendwas wählen. Und vielleicht hat er sich da irgendwas überlegt und hat gedacht: Welche Versuchungen haben bis jetzt immer funktioniert? Welche Versuchungen klappen immer? Und diese Versuchungen werde ich anwenden. Es ist doch sehr interessant, wenn wir dieses Kapitel gleich anschauen werden. Ihr kennt die Geschichte, dass es Parallelen gibt zu der Geschichte in Genesis, im ersten Mosebuch, zu der Versuchung, die Satan Adam und Eva gestellt hat. Adam wurde damals auch in seinen Dienst eingesetzt. Er sollte Verwalter dieser Erde sein. Jesus wird in seinen Dienst eingesetzt, die Welt zu retten. Adam und Eva werden versucht und sie fallen. Jesus wird versucht, aber er siegt. Und ihr müsst euch mal überlegen, da ist der Garten Eden, wirklich alles perfekt, selbst Gott sagt, alles war sehr gut. In dieser Umgebung werden Adam und Eva versucht. Und Jesus in der Wüste. Adam und Eva haben Früchte. Jesus hat nichts, ihm wird höchstens angeboten, aus Stein Brot zu machen. Adam war satt, war gesättigt. Christus war hungrig. Adam hatte Harmonie in seiner Umgebung. Und Christus musste fasten, enthaltsam sein. Adam war stark, Christus war geschwächt. Und dennoch siegt Jesus und nicht Adam. Obwohl die Umgebung viel schwieriger war. Also was ist der Unterschied? Was hat den Unterschied ausgemacht, dass Jesus siegreich aus diesen Versuchungen herausgegangen ist? Ich stelle mir auch die Frage, wenn wir dieses Kapitel lesen, warum steht es überhaupt darin? Ich meine, Jesus Christus ist doch derjenige, der perfekt ist, der auf dieser Erde war und dem alles gelang, der Sohn Gottes ist. Und dann lesen wir so etwas wie, dass er mit Versuchungen zu kämpfen hatte. Schwächt das nicht so dieses ideale Bild von Jesus? Ich glaube, dieses Bild, diese Geschichte steht in der Bibel, weil sie uns zeigen möchte, dass wir Sieger über Versuchungen sein können. So wie Jesus Christus als Mensch hier auch Sieger war über die Versuchungen. Wir dürfen nicht verwechseln Sünde und Versuchung. Versuchung ist nicht gleich Sünde. Sonst müssten wir von Jesus schon behaupten, ja, er hätte gesündigt, aber er hat es nicht. Er wurde versucht und er ist siegreich daraus gegangen. Wir können nicht Sieger sein über die Sünde, das hat nur Jesus geschafft. Aber ich glaube, wir können Sieger sein über die Versuchungen, die uns täglich begegnen. Und lasst uns deswegen gleich in das Kapitel einsteigen und da die ersten 4 Verse lesen. Lukas Kapitel 4, die ersten 4 Verse. Dort steht: Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Und er aß an jedem Tag nichts, und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Kommt euch da so ein bisschen was wieder in Erinnerung? Diese Frage von Satan: Wenn du Gottes Sohn bist, dann. Das erinnert mich an 1. Mose. Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft nicht von dem Baum essen. Derselbe Zweifel, der da ist. Wenn du Gottes Sohn bist. Satan lockt hier auch mit sehr einfachen Dingen, oder? Ich meine, was ist daran falsch, Brot zu haben? Nichts. Aber ich glaube, der Weg, wie es zum Brot kommt, ist das Problem. Im Vers 4 steht weiter, was Jesus antwortete. Jesus antwortete zu ihm: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Und Jesus zitiert hier aus dem 5. Buch Mose. Lest mit mir, lasst den Finger oder irgendwas, legt euch irgendwas in die Bibel hinein, lasst es in Lukas 4 und schlagt mit mir 5. Mose, Kapitel 8, Vers 2 auf. 5. Mose, Kapitel 8. Und da den Vers 2. Und Vers 3, Entschuldigung.
5. Mose Kapitel 8, Vers 3. Und er demütige dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Manna, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Jesus zitiert dieses Wort nicht einfach so. Er möchte hier etwas Satan entgegentreten. Und er sagt es mit vollem Bewusstsein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Jesus will mit diesem Zitat sagen, dass er sich vor seinem Vater demütigen möchte. Er möchte damit sagen, dass er deshalb hungert, bis er wartet. Er wartet so lange, bis sein Vater ihn ernährt. Jeder eigene Versuch, sich selbst zu versorgen oder selbst etwas zu machen, wäre nicht mehr diese Demut. Gott kann ihn ernähren, so wie er es zitiert hat. So wie er auch das Volk damals in der Wüste mit Manna ernährt hat. So dass das Volk erkannt hat, dass Gott sie leitet. Das Volk von seinen Worten lebt. Das Volk in der Wüste murrte, Jesus aber will den Willen, den Glauben bewahren und die Gebote halten. Ich glaube, Jesus ist es wichtiger, Gottes Willen zu tun, als diese materielle Nahrung. Und wir sehen es, wenn wir auch Johannes Kapitel 4, Vers 34 dazu aufschlagen. Da steht Johannes 4, Vers 34, ganz kurzer Vers. Er sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und dem Werk und sein Werk vollbringe. Also was ist die Speise Jesu? Die Speise Jesu ist, den Willen seines Vaters zu tun. Also Jesus war es da, in diesem Moment wichtiger, den Willen seines Vaters zu tun. Das war für ihn überlebenswichtig, wichtiger als das Brot selber. Jesus hatte diese Einstellung gehabt, dass er lieber sterben würde, als gegen diesen Willen Gottes vorzugehen. Ich glaube, was Satan hier machen wollte, was seine erste Versuchung ist, ist die Frage, bestimme ich mein Leben oder bestimmt es Gott? Und Satan wollte Jesus dazu bringen, dass er sein Leben selber bestimmt, unabhängig von seinem Vater. Und das konnte Jesus nicht und das wollte er nicht. Ich glaube, Gott hat dich auch bestimmt, sein Kind zu sein. Nur die Frage, die wir uns selber stellen müssen, ist, welchen Stellenwert nimmt Gott in deinem Leben ein? Wer bestimmt dein Leben? Dein eigenes? Bist du es? Oder ist es Gott? Wenn wir so zurückblicken auf unser eigenes Leben, die letzte Woche, das Leben, das wir bisher gelebt haben, wer war der Führende in eurem Leben? Ich glaube, Satan möchte es erreichen, durch unterschiedliche Wege. Bei Jesus hat er es durch dieses Beispiel mit Stein aus Brot, Brot aus Stein machen. Bei uns vielleicht mit anderen Methoden. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Bestimme dein Leben doch selber. Nimm es doch selber in die Hand. Genauso war es bei Adam und Eva auch. Ihr könnt sein wie Gott, ihr braucht ihn dann nicht mehr. Bestimmt dein Leben doch selber. Aber wir wissen, wohin das führt. Schauen wir uns die zweite Versuchung an. Ich glaube, die zweite Versuchung besteht darin, dass Satan versucht, Platz zu schaffen neben Gott. Ich sage euch auch, warum. Lesen wir erst die Verse 5 bis 8 in Kapitel 4. 5 bis 8. Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben Und wenn immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, so soll es alles deins sein. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Merkt ihr was, was Satan versucht? Satan spricht Gott nicht ab. Die Existenz Gottes spricht er nicht ab. Er sagt ja von ganz am Anfang schon in Vers 3, wenn du Gottes Sohn bist, dann. Also er spricht ganz offen und sagt, es gibt einen Gott. Und dann sagt er auch, dass es jemanden gibt, der über ihm steht. Wisst ihr, woran ich das merke? Er steht ja, mir ist das Reich übergeben worden. Also wenn es jemanden gibt, der ihm etwas übergibt, dann muss er höher sein als er selber. Er hat es ihm übergeben. Und das ist Gott. Also er weiß, Gott ist höher als er selber. Damit hat er auch kein Problem. Aber er möchte trotzdem angebetet werden. Das heißt, er hat kein Problem, dass Gott da ist. Er hat kein Problem damit, dass Gott existiert. Er leugnet es nicht. Aber er hat ein Problem damit, dass Gott allein angebetet wird. Er möchte angebetet werden. Und er sagt, du kannst alles bekommen. Du kannst alles haben, was hier auf dieser Welt ist, wenn du nur einmal vor mir niederkniest und mich anbetest, wenn du mich anbetest. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich auf mein Leben schaue, dann kommt mir das bekannt vor. Vielleicht bietet mir die Welt irgendetwas Attraktives an. Etwas Gutes. Und ich kann es erreichen oder ich kann es bekommen, wenn ich Kompromisse mit dem Gebot Gottes mache. Nur ein kleiner Kompromiss. Ich kann es bekommen. Und dann ist auch wieder gut. Ich glaube, so wie ich das hier verstehe aus dem Wort Gottes, dass diese Kompromisse, die wir machen mit dem Gesetz Gottes, nicht die Anbetung an Gott ist, sondern an seinen Gegenspieler. Was sagt Jesus hier? Jesus kennt Gott. Er sagt, es steht geschrieben. Und er zitiert wieder aus dem 5. Buch Mose. Er zitiert diesmal aus 5. Mose Kapitel 6, den Vers 13. Also haltet den Finger wieder rein, schlagt mit mir auf. 5. Mose. Ihr könnt auch im 5. Mose einen Zettel reinlegen, dann müsst ihr nicht so viel blättern. Wichtig ist, dass ihr mitlest, dass ihr es versteht. 5. Mose Kapitel 6. Und dort den Vers 13. Jetzt hört nochmal den Vers, den Jesus zitiert, ja? Und dann achtet nochmal darauf, was in 5. Mose steht. Vielleicht merkt ihr einen Unterschied. Es gibt einen. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Okay? Habt ihr es? Und jetzt 5. Mose 6, Kapitel 6, Vers 13. Da steht, den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihn dienen und bei seinem Namen sollst du schwören. Habt ihr einen Unterschied festgestellt? Gibt es da einen Unterschied? Schaut nochmal nach. Gibt es einen Unterschied? Für mich gibt es da einen Unterschied. Ein Wort fehlt mir. Allein. Findet ihr in Vers 13 das Wort allein? Also in 5. Mose 6, Vers 13, findet ihr das Wort allein? Finde ich nicht. Aber woher kommt dann dieses Zitat? Lest mit mir auch den Vers 4 im Kapitel 5. Mose Kapitel 6, Vers 4. Dort steht: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Jesus vermischt diese beiden Zitate zu einem, um Satan etwas ganz klar deutlich zu machen. Nämlich, dass Gott alleine seine Herrschaft in seinem Herzen hat. Er möchte ihn dienen, er möchte ihn fürchten, ja. Aber nur ihm allein und niemand anderen. Und das ist genau das Gegenteil zu dem, was Satan eigentlich sagt. Er sagt, okay, du kannst Gott dienen, du kannst das machen, aber du kannst auch mich anbeten. Nein. Jesus sagt, ich fürchte meinen Gott, ich diene meinem Vater und ihm allein. Jesus unterstellt sich hier ganz seinem Vater. Er macht es deutlich. Er möchte nichts aus seinem eigenen Willen tun. Er möchte Gottes Willen nachfolgen. Wie sieht es in deinem Leben aus? Dienst du einem Gott oder zwei? Was hat Satan uns schon einmal angeboten, damit wir einen Kompromiss machen mit dem Gesetz Gottes und von seinem Willen ablassen? Es gibt so viele Dinge, die so attraktiv sind für unsere Welt hier und für uns so attraktiv sind. So viele Dinge. Aber wir müssen vorsichtig sein, wir müssen vorsichtig sein. Sie können dazu führen, dass wir Kompromisse machen auf Kosten unserer Beziehung zu Gott. Vielleicht sind es irgendwelche Dinge, materielle Dinge. Vielleicht sind es irgendwelche Beziehungen. Vielleicht sind es irgendwelche Worte. Ich weiß es nicht. Aber diese Dinge können Kompromisse machen mit dem Gesetz Gottes. Und so wie ich das hier verstehe aus diesem Wort, und das ist vielleicht nicht einfach, aber so wie es Jesus auch gesehen hat, er würde damit nicht seinen Vater anbeten, sondern jemand anderen. Und das macht mir ein bisschen die Schwere der Taten bewusst, die wir tun manchmal. Versuchung Nummer 3. Lukas 4. Habt ihr es noch? Seid ihr noch dabei? Lukas 4, Verse 9 bis 13. Lukas 4, Verse 9 bis 13. Und er führt ihn nach Jerusalem und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du dich nicht etwa auf einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Wisst ihr noch, wie die ersten zwei Versuchungen waren? Erste Versuchung: Wer bestimmt dein Leben? Du oder der Vater? Zweite Versuchung: Platz schaffen neben dem Vater. Satan möchte Platz schaffen in seinem Herzen neben dem Vater. Die dritte Versuchung: Versuchen, Gottes Willen, Gott meinen Willen aufzuzwingen. Wenn ihr das so lest, fällt euch was auf? Satan versucht dir diesmal heilig zu sein. Sehr heilig zu sein, heiliger als vorher vielleicht. Er führt ihn in die heilige Stadt Jerusalem, in den heiligen Tempel, ganz nach oben, zitiert die heilige Schrift, um ihn zu überzeugen, dass das der Wille Gottes ist für ihn von oben von der Zinne hinunterzuspringen. Satan will Jesus durch seine falsche Heiligkeit diesmal verführen. Aber wir sehen, dass Jesus der wahre Heilige ist. Er unterstellt sich nämlich Gottes Willen und zwingt ihm nicht seinen eigenen Willen auf. Er zitiert nämlich diesmal wieder aus dem 5. Buch Mose. Ich hoffe, ihr habt was reingelegt, meinen Tipp beherzigt, im 5. Buch Mose einen Zettel hineingelegt. 5. Mose, Kapitel 6, diesmal wieder, und da den Vers 16. 5. Mose 6, Vers 16. Er zitiert aus dieser Stelle. Und dort sagt er: Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht prüfen, wie ihr ihn in Massa geprüft habt. Wisst ihr noch, was in Massa war? Sagt euch das was? Massa war der Ort, an dem das Volk richtigen Durst hatte und Gott gebeten hat oder Gott versucht hat eigentlich, ihnen Wasser zu geben. Sie haben gesagt, ja, wo ist denn der liebe Gott? Sie haben schon so viel Erfahrung mit ihm gemacht und gesagt, wo ist der liebe Gott? Er soll uns doch endlich mal Wasser geben, dann können wir endlich sehen, dass er da ist, dass er es wirklich macht. Und Mose war derjenige, den es richtig getroffen hat. Und er hat gesagt, sollte Gott euch nicht auch Wasser geben, und hat zweimal mit dem Stab gegen den Felsen gehauen. Das Volk hat Gott versucht, hat ihn gezwungen, etwas zu tun, was er gar nicht wollte. Gott hat sich darauf eingelassen. Sie haben ihn versucht. Und in derselben Situation steht hier Satan mit Jesus. Er hat gesagt, versuch doch mal von dieser Zinne zu springen, und dann werden wir sehen, ob du Gottes Sohn bist, weil in dem Wort Gottes steht ja, er wird dich beschützen. Versuch es. Versuch es. Gott wird dich nicht fallen lassen. Er macht das. Aber es war nicht Gottes Wille. Und das wusste Jesus. Das war nicht Gottes Wille. Er sieht Gottes Wort auch im Gesamtkontext. Er lässt sich nicht von diesem Wort des Satans, das er zitiert aus der Bibel, beeinflussen. Sondern er sieht nicht nur eine Stelle aus der Bibel, sondern die ganze Bibel und die ganze Einstellung Gottes. Er weiß, was Gottes Wille ist. Ich glaube, es ist wichtig auch für uns, deswegen habe ich gleich am Anfang gesagt, dieses Buch gut zu kennen, um den Willen Gottes herauszufinden, für unser Leben, für uns, für diese Welt. Aber ich glaube, dass wir auch manchmal in dieser Versuchung sind, Gott unseren eigenen Willen aufzuzwingen, unser eigenes Wunder. Vielleicht möchten wir ein Zeichen haben und legen uns die Zeichen genau so, damit es eintrifft, und möchten fordern von Gott etwas, das uns gefällt, das vielleicht aber auch gar nicht sein Wille ist. Und lesen vielleicht auch nur die Texte aus dem Wort Gottes, die uns gerade da gefallen. Vielleicht missbrauchen wir Gott und sein Wort, um unsere eigenen Ziele zu erreichen. Vielleicht tun wir etwas, was vielleicht auch nicht dem Willen Gottes entspricht, aber versuchen es zu rechtfertigen aus diesem Buch, so wie es Satan gemacht hat. Satan leugnet Gott nicht, aber er begnügt sich mit den Gaben Gottes. Er benutzt sie und missbraucht sie, ohne ihn wirklich zu lieben oder zu gehorchen. Und ich glaube, wir sind in derselben Gefahr. Wir können all die guten Dinge von Gott benutzen und missbrauchen für unsere eigenen Zwecke, ohne ihn wirklich zu lieben, ohne wirklich seinen Willen zu tun oder auf seinen Willen zu achten. Manchmal reden wir uns vielleicht diese Sachen selber schön. Und deswegen ist es wichtig, dieses Wort gut zu kennen. Schlag mit mir noch kurz auf Hebräer 4, Vers 15. Das ist der letzte Text. Hebräer 4, Vers 15. Da spricht Paulus über diesen, über Jesus Christus und nennt ihn Hohepriester. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allen in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Er ist versucht worden in gleicher Weise wie wir. Weil die Dinge, die Versuchung, die Satan ihm angebracht hat, uns genauso treffen. In unterschiedlichen Versionen, aber der Grund, in der Essenz bleibt es immer das Gleiche. Wir haben diese Versuchungen immer vor Augen. Und wir haben damit zu kämpfen. Ich weiß. Und ich weiß auch, dass wir fallen. Viel zu oft. Ich weiß. Aber dieses Wort sagt, wir haben einen Hohepriester, der genau weiß, wie wir uns fühlen. Und dieser Hohepriester weiß, wie man diese Versuchungen überwinden kann. So ist es unsere Aufgabe, glaube ich, uns an diesen Hohepriester, an Jesus Christus zu hängen, an den, der diese Sünde oder diese Versuchungen überwunden hat, damit wir Sieger über diese Versuchungen werden können. Für uns ist es wichtig zu erkennen, wo und wie Satan uns versucht. Und anzufangen, umzukehren, anders zu denken. Und so rufe ich auch uns heute dazu auf, dass wir umdenken, dass wir nicht aufgeben, dass wir die Versuchung richtig verstehen und erkennen, aber nicht aufgeben, gegen sie zu kämpfen mit unserem Herrn Jesus Christus, mit der Hilfe von ihm. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir Sieger werden. Ich glaube, er möchte auch dich für sich ganz alleine haben. Er möchte nicht, dass da jemand anders ist, der Platz in seinem Leben einräumt. Er möchte dich für sich ganz alleine haben, weil du sein Geschöpf bist und er dich liebt. Ich ermutige euch auch heute, dieses Wort weiterhin zu studieren. Dieses Wort richtig zu benutzen. Denn das ist das Einzige, wodurch Gott uns helfen kann, die Versuchungen zu überwinden. Jesus hat als Einziges versucht, gegen diese Versuchung anzukämpfen, durch dieses Wort. Er hat nur dieses Wort zitiert. Und für uns ist es genauso wichtig, dieses Wort zu kennen. Und so möchte ich euch ermutigen, Soldaten Gottes, benutzt euer Schwert richtig, um gegen diese Versuchung anzukämpfen. Und gebt nicht auf. Gebt nicht auf, gegen diese Macht anzukämpfen. Rüstet euch aus und bleibt Gott treu, so wie es unser Herr Jesus war, als er auf dieser Erde war. Amen.